Althea verbringt die sternenklare Nacht wieder dicht angekuschelt an Pragas Fell. Es ist nicht kalt, aber es gibt Althea nicht nur ein Gefühl von Wärme, sondern auch von Geborgenheit. Sie fühlt sich sicher bei der alten Char. Ihre Gefühle mischen sich wie in einem Orchester mit ihren Gedanken. Aber es ist kein schönes Lied, das erklingt. Nach wie vor ist Althea zerrissen. Der Zorn auf die drei anderen wühlt heiß durch ihren Kopf. Sie will Rache nehmen für das, was ihr und Shafia angetan wurde. Doch am schlimmsten brennt die Eifersucht auf denjenigen, der Shafia jetzt gerade in seinen Armen hält. Hundrak, der Gigant. Ich werde dich finden und Shafia aus deinem kalten, toten Arm herausholen. Mit diesen Gedanken schläft Althea endlich ein. Mit den Strahlen der aufgehenden Sonne wird es wärmer und Althea macht vorsichtig ein Auge auf. Der Geruch von Himbeeren steigt ihr in die Nase. Komm, iss ein wenig, sagt eine leise Stimme hinter ihr. Althea zuckt zusammen, springt auf und zieht ihren Stab. Slauk steht neben ihr und hält ein Schälchen mit Himbeeren vor ihre kleine Nase. Erst als das bewusste Denken einsetzt, lässt Althea langsam den Stab sinken. Bitte, entschuldige. Slauk bringt sie mit einem Wink seiner Pfote zum Schweigen. Wir sind alle Kinder unserer Erfahrungen und ich bin eine böse Erinnerung. Es ist alles in Ordnung, solange du mir eine Chance gibst. Mit diesen Worten drückt der Althea das Schälchen in die Hand, dreht sich um und geht. Das kleine Asura-Mädchen verstaut ihren Stab wieder sorgfältig unter ihrer Kleidung und fängt an, von den Himbeeren zu kosten. Sie sind frisch und köstlich und so dauert es nicht lange, bis das ganze Schälchen leer ist. Gestärkt geht Althea zu den anderen, die schon abmarschbereit auf sie warten. Unser Weg führt zurück zur Rostschale, erklärt Slauk gerade den anderen. Dort im Grenzgebiet zum Eisklamm-Sund werden wir über das Erdbebenwasser zum Abgrund der Verzweiflung weitergehen. Der Schluchtengang beim Abgrund wird von Grawlen bewacht, die jeden angreifen, der da durch will. Uns jedoch werden sie in Ruhe lassen, weil ich den Grawl-Schaman Okamuk im Kampf besiegt und somit seinen Respekt erlangt habe. Okamuk wird uns dort übernachten lassen und auch mit Essen versorgen. Anschließend führt uns unser Weg weiter in die Schauflerhöhlen in der Grosnev-Senkung. Tief in den Höhlen gibt es einen Durchgang, den kaum jemand kennt. Er bringt uns direkt in die Schneekuhlenhöhlen und damit in das Gebiet, wo wir Kundrak finden werden. Wo genau finden wir Kundrak? Fragt Praga. Slauk schaut sie lange und bedeutungsschwer an, bevor er antwortet. Das Gebiet nennt sich die Leiden des verirrten Kindes. So macht sich die Gruppe auf den Weg. Ruff geht wie immer ein Stück voraus und führt die Gruppe so einige Male an Gefahren vorbei, die sie sonst viel zu spät erkannt hätten. Erst die Flammenlegion und dann, nachdem die Grenze überquert wurde, überall Eisbrut. Gegen Mittag verlassen Althea die Kräfte, aber an Pause ist nicht zu denken, denn sie wurden von einer Gruppe der Söhne Svanias entdeckt, die jetzt Jagd auf sie machen. Ruff und Slauk bleiben zurück und stellen sich zum Kampf, während der Rest weiterzieht. Althea sitzt erschöpft auf dem Rücken von Praga und schaut ängstlich zurück. Die beiden Char bewegen sich wie Schatten, als die Söhne Svanias näher kommen. Plötzlich taucht Slauk wie aus dem Nichts hinter dem einen Sohn Svanias auf und lässt seinen Knüppel auf dessen Kopf tanzen. Da taucht plötzlich ein anderer Sohn Svanias hinter Slauk auf und erhebt seine Keule. Mit aller Macht, die ihre kleine Stimme hergibt, schreit Althea: »Pass auf!« Doch Slauk scheint sie nicht zu hören. Da springt Praga ein Stück nach hinten und weit um die Ecke, sodass Althea nicht mehr weiter sehen kann, was passiert. »Praga, wir müssen zurück! Slauk ist in Gefahr!« Doch Praga schüttelt nur stumm den Kopf und läuft weiter. Bis Praga endlich stehen bleibt, hat Althea jedes Zeitgefühl verloren. Sofort rutscht sie von Pragas Rücken runter und ruft: »Warum hast du nicht gewartet? Slauk hat unsere Hilfe gebraucht!« »Nein, das hat er nicht.« Das kleine Asura-Mädchen setzt zu einem Wieso an, aber Praga stoppt sie sofort und sagt: »Char hören mit den Ohren, aber fühlen mit dem ganzen Körper.« Als der Sohn Svanias seine Keule hob, war er praktisch schon tot. Slauk wusste genau, wann die Keule den höchsten Punkt erreichen würde. In diesem Moment peitschte sein Schweif, der am Ende ein Messer hält, in Richtung der Brust des Svanias. Der Keulenschlag, der für Slauk gedacht war, traf den Sohn Svanias und gab ihm den Rest. »Aber woher weißt du das?« fragt Althea verwirrt. »Weil sie mir diesen Trick selber beigebracht hat«, kommt es von der Seite. Slauk Seelenreißer und Gruff Herzlos kehren beide in diesem Moment zurück. Althea rennt auf beide zu, umarmt sie und kuschelt sich in ihr Fell. »Was soll das denn?«, fragt Slauk in diesem Moment. »Glaubst du, ich habe Ungeziefer im Fell? Oder was suchst du da?« Zornig springt Althea ein Stück weg. Du dummer blöder Chardu! Nach diesem Wutausbruch läuft sie ein Stück weit weg. Althea bleibt allein und es dauert nicht lange, bis sie eingeschlafen ist. Doch es kann gefühlt nur kurz gewesen sein, denn wenig später wacht sie auf und hört ein Knistern. So als ob jemand auf trockenen Ästen herumläuft, die unter seinem Gewicht brechen. Sofort zieht das kleine Asura-Mädchen wieder ihren Stab und schaut sich kampfbereit um. Wo sind die anderen? Da tauchen plötzlich mehrere Growler vor ihrem Gesicht auf. Sie sind aufgeregt, schreien und fuchteln mit ihren Waffen herum. Da taucht endlich Slaug auf und ruft: Ich bin Lebensschenker Slaug. Schamane Okamuk hat mir den Titel Lebensschenker und Freund der Growler im Abgrund der Verzweiflung selbst gegeben. Seht das Totem von Okamuk um meinen Hals. In diesem Moment kehrt Ruhe ein und die Growler betrachten gebannt das Totem. Lebensschenker, der Wunsch unseres Schamanen ist uns Gesetz und heilig. Was sind deine Wünsche? Bringt uns zu eurem Schamanen Okamuk. Wir wollen zusammen das Fest der Lebenden feiern. Dann folgt uns. Wir werden zusammen die Lebenden ehren. Zusammen mit den vier Growlern zieht die kleine Gruppe weiter Richtung Abgrund der Verzweiflung. Althea ist ziemlich verwirrt, da sie so ein Verhalten bei Growl noch nie erlebt hat. Unterwegs werden Kaninchen und ein alter Dolljack gejagt. Dazu kommen Trauben von Büschen, die am Wegesrand stehen, und weißer Schneetrüffel. Die Sonne verschwindet gerade hinter dem Horizont, als die Gruppe im Gebiet der Growler ankommt. Wenig später stehen sie gemeinsam vor dem Growl-Schamanen. Lebensschenker Slaug, kommt es etwas schwer verständlich aus dem Mund des Schamanen. Willst du wieder gegen mich kämpfen? Slaug tritt vor. Nein, großer Okamuk, deine Kampfkunst kennenzulernen ist eine Ehre und ich durfte sie einmal erfahren. Meine Freunde und ich möchten mit dir heute Nacht das Fest der Lebenden feiern. Der Growl schaut von seinem Stein, auf dem er steht, auf die Gruppe herunter. Ihr kennt das Fest der Lebenden? Seit wann kennen Char und Asura das Fest der Growle? Wir kennen leider nur einen kleinen Teil. Bitte, erzähle uns die ganze Geschichte. Der Growl schaut scheinbar in die Ferne, bis er plötzlich aufschreit und sein Totem in die Höhe reißt. Akama, Drebasch, Mokba! Euch zu Ehren soll heute Nacht ein Fest gefeiert werden, das den Abgrund der Verzweiflung erzittern lässt. Und so bittet der Schamane die Gruppe zum Lagerfeuer. Es wird gegessen, getrunken und getanzt. Und als der Mond am höchsten steht, beginnt Schamane Okamuk die Geschichte der drei großen Growl-Schamanen zu erzählen. Noch vor den Gildenkriegen, vor vielen Jahrhunderten, lebten die Growle in ganz Tyria verteilt. Ständig auf der Suche nach unseren Gottheiten, die sich in verschiedener Form zeigen. Mal als Eisstatue, mal als Eisbrot-Quaggan oder auch als großer Baum. Jeder Schamane muss seine Form unserer Gottheiten suchen und finden. Einige Char nutzten diese Suche aus und gaben vor, unsere Gottheiten gefunden zu haben. Es wären brennende Riesen, sogenannte Titanen, denen wir dienen sollten. Sie waren größer, stärker und mächtiger als alles, was wir bis dahin gesehen hatten. So führten viele große Schamanen riesige Gruppen von Growlern hin zu der Feuerring-Inselkette an die befleckte Küste. Sie beteten die Titanen an, in der Hoffnung, dass etwas von der Macht auf die Growler übergehe. Drei Schamanen jedoch, die mit einer Gruppe von jeweils 150 Growlern ebenfalls auf der Feuerring-Inselkette angekommen waren, hielten sich zurück und beobachteten nur. Etwas stimmte nicht. Wenn die Titanen so mächtig waren, warum führten die Char uns zu ihnen? Warum riefen uns die Titanen nicht selbst? Als alle Growler sich den Titanen näherten, um sie anzubeten, gab es eine Explosion und die Feuerring-Inselkette versank mit den Titanen und den Growlern im Meer. Nur den Gruppen, die sich um die drei Schamanen versammelt hatten, gelang gerade noch rechtzeitig die Flucht. Sie waren die Letzten ihrer Art und so entschlossen sie sich zu einem Neuanfang. Akama ging nach Kryta mit seinen Growlern. Drebasch ging nach Elona und Mokba versuchte sein Glück in Kanta. Die drei nannten diesen Tag der Trennung den Tag der Lebenden, der seitdem einmal pro Jahr gefeiert wird. Und dieser Tag ist heute. Heute werden alle Growle friedlich sein. Die Waffen werden ruhen und es wird gegessen, getrunken, gesungen, gelacht und getanzt. Und so nimmt das Fest der Growle seinen Lauf. Althea ist fasziniert von dieser Andersartigkeit. Sie wusste bis dahin nicht, dass Growle singen können, dass Growle mehr können, als wild die Keule zu schwingen und herumzuhüpfen. Sie versteht die Lieder der Grollen nicht, aber die Art, wie sie singen, fühlt sich für Althea gut und richtig an. Mal traurig, mal voller Freude, wie eine Reise durch ihre eigenen Gefühle. Die Fackeln verbreiten dazu passend Licht und das Essen und der Wein aus den gesammelten Trauben sorgen bald dafür, dass alle die Last der Gedanken, Sorgen, Ängste und Nöte für einige Stunden vergessen können. Für einige Stunden sind sie alle Kinder Tyrias. Die Sonne steigt bereits empor, als das Fest endet. Althea schläft noch fest, als Lauk und Praga zum Schamanen Okamuk gehen. Wir müssen bald weiterziehen, großer Schamane, doch zuvor danken wir dir und deinem Stamm, dass wir Essen, Ehre und Freundschaft mit euch teilen durften. Einmal im Jahr, sprach der Schamane, soll Glück, Freude und Herzlichkeit herrschen. Doch in wenigen Stunden würde wieder die Wildheit die Oberhand gewinnen. Die Natur lässt sich nur kurz unterdrücken. Es ist besser, wenn ihr jetzt geht. Slaug nickt nur und geht mit Praga zusammen zurück zu Graf, Jill und Althea, die noch immer zusammengekauert in einer mit Blättern bedeckten Ecke am Schlafen waren. Vorsichtig nimmt Praga das kleine Asura-Mädchen und bettet es in das Körbchen, das sie auf dem Rücken trägt. Als die Sonne den höchsten Punkt erreicht, geht die Reise weiter. Die Grosnev-Senkung wartet. Über das Leopardenschwanztal und die Zufluchtküste erreicht die Gruppe die Höhlen der Schaufler. Althea ist mittlerweile aufgewacht und fängt an, am ganzen Körper zu zittern. Es ist dunkel, kein Mond und nur sehr wenige Sterne sind am Himmel zu sehen. Dazu das ständige Geschrei und man hört dauernd Schüsse. »Was ist da los?«, fragt Althea in Richtung von Pragas Kopf. Die Ohren der alten Char drehen sich die ganze Zeit wild hin und her. Ein Teil der Schaufler rebelliert wieder. Es gibt Anführer unter den Schauflern, die mit der Inquistur zusammenarbeiten und damit ihre Genossen an diese Gruppe verkaufen. Die Schauflerkommissare bekommen dafür Technologie von der Inquistur und die rangniederen Schaufler müssen dafür Arbeiten der Inquistur erledigen. Da Schaufler aber in der Vergangenheit ein versklavtes Volk waren, rebellieren sie sehr schnell, wenn sie das Gefühl haben, dass sie wieder benutzt werden sollen. Aber jetzt herrscht Ruhe. Jill und Slaug werden uns abwechselnd unsichtbar machen und dann werden wir durch die Höhlen schleichen. Wenn nur einer mit seinen Zähnen knirscht oder mit seinen Ohren wackelt, werden die Schaufler uns finden und dann sind wir dran. So duckt Althea sich noch tiefer in ihr Tragekörbchen und versucht mit aller Kraft, ihr Zittern zu unterdrücken. Geräuschlos läuft die Gruppe Stück für Stück durch dunkle Höhlen. Althea fragt sich, wie man sich hier bei den vielen Abzweigungen zurechtfinden kann, aber gerade als ihr Mund aufgeht, um zu fragen, hört sie ein schrilles Kreischen und so schließt sie ihren Mund sofort wieder. In einiger Entfernung sind Schatten zu sehen. Die Schatten kommen näher. Das Kreischen nimmt an Lautstärke zu. Althea legt ihre Hände an die Ohren. Sie will dieses Geräusch, dieses schrille Kreischen nicht mehr hören. Dazu drückt sie ihre Augen so fest zu, wie sie kann. Ein Luftzug streift ihren Kopf und dann spürt sie eine Berührung an ihrem Arm. Althea reißt ihre Augen weit auf und will gerade schreien, doch eine Pfote legt sich auf ihren Mund.
Psst, ganz ruhig. Wir sind fast am Durchgang.
Es ist Jill, der ihr durch Zeichensprache versucht, klarzumachen, dass sie es fast geschafft haben.
Du musst nur noch ein bisschen durchhalten.
Althea nickt und versucht, ihr Zittern wieder zu unterdrücken. So geht es weiter und wenig später sieht sie den von zwei Schauflern bewachten Durchgang. Ein letztes Mal werden sie unsichtbar und mit einem kleinen Luftzug überwinden sie die Barriere zwischen beiden Gebieten. Die Schaufler auf der anderen Seite der Barriere sind im Vergleich zu ihren Kameraden im Eisklammsund keine ernste Bedrohung. Ihre Waffen und ihre Ausbildung sind deutlich schlechter und so dauert es nicht lange, bis sich die kleine Gruppe den Weg freigekämpft hat. Als sie den Höhlenbereich verlassen, ist es immer noch dunkel. Noch etwa eine Stunde, bis es hell wird, meint Praga. Wir können nicht hierbleiben, erwidert Slaug. Ein Stück Richtung Süden ist eine Station der Söhne Svaniers. Unser Ziel liegt 2 Stunden in Richtung Osten. Wenn wir hier bleiben, werden wir bald Besuch von einer Patrouille der Söhne Svaniers haben. Das möchte ich vermeiden.
Da meldet sich Althea zu Wort. Bitte lasst uns weiterziehen. Wenn nur noch 2 Stunden Weg vor uns liegen, bis wir bei Kundrak sind, dann will ich weiter.
Praga schaut zu Jill, dieser zu Gruff und zum Schluss alle zu Slaug. Als dieser nickt, springt Althea an seinem Fell hoch und setzt sich auf seinen Kopf und zieht an seinen Ohren.
Lauf, mein kleiner Char, lauf! Während Slaug ziemlich merkwürdig seine Schnauze verzieht, verfallen die anderen in brüllendes Gelächter.
An einem gewaltigen Felsmassiv vorbei läuft die Gruppe Richtung Osten. Kurz bevor es den Berg hochgeht, bleibt Slaug stehen. Nach meinen Informationen gibt es oben ein Lager. Dort trifft sich Kundrak immer am Wintertag mit einigen Kodern und anderen Norn. Wenn wir Kundrak treffen, stürmt nicht wild los. Ich habe kein Interesse daran, mir die Kodern oder den Norn zum Feind zu machen. Lasst mich vorgehen und mit ihm reden. Das gilt auch für dich, Althea. Ich hoffe, du verstehst das. In diesem Moment blitzt es in Altheas Augen kurz auf, aber sie verspricht, sich zurückzuhalten. Langsam geht die Gruppe den Berg hoch und nähert sich dem Lager. Sie sehen einige Kodern und einen Norn. Er sitzt ganz allein, links neben zwei Baumstümpfen, das Gesicht in Richtung Boden gewandt. In der Nähe steht eine Kodern, die seltsam das Zepter schwingt. Ruffs Nase hängt witternd im Wind. Etwas stimmt nicht. Althea stimmt los in Richtung des Norn. Den Stab hoch erhoben schreit sie: Wo ist Chafia? Da stimmt auch Gruff los, aber in Richtung der zepterschwingenden Kodan. Praga, Jill und Slaug bleiben wie angewurzelt stehen. Nur ihr Fell beginnt sich zu sträuben. Althea erreicht den Norn, der nun langsam wie in Zeitlupe den Kopf in Altheas Richtung dreht. Als sie sein Gesicht sieht, bleibt sie entsetzt stehen und schreit laut auf. Dieser Schrei ist das Startsignal für die drei anderen, jetzt ebenfalls den Berg hoch ins Lager zu laufen. Als sie bei Althea angekommen und dem Norn ins Gesicht sehen, bleiben sie wieder wie angewurzelt stehen.
Was ist das? Fragt Althea mit brüchiger Stimme. Wer ist das?
Slaug geht auf die Knie und schaut dem Norn in sein Gesicht.
Kundrak, was ist mit dir passiert?
Alle sehen, wie sich das Gesicht des Norn ständig verändert. Da kommt aus dem Hintergrund Gruffs Stimme. Ich glaube, sie will uns etwas sagen. Die ganze Gruppe dreht sich um und schaut die Kodern an. Mein Name ist gefolgt von der Nacht und mein Herz ist tot. Der Norn ist eine Illusion, nicht wahr? Fragt Ruff. Kommt an das Lagerfeuer. Lasst mich die ganze Geschichte erzählen. Damit verschwindet die Illusion von Kundrak oder was es auch immer war. Alle setzen sich um das Lagerfeuer und gefolgt von der Nacht fängt an zu erzählen.
Mein Sohn, reißende Welle, war noch ein Kind, als unsere Flucht aus dem Bitterfrostgrenzland begann. Ihr Eisbrot drängte uns immer weiter nach Süden, und Jormaks Eisstürme machten es uns unmöglich, in unserer Heimat weiterzuleben. So zogen wir weiter in Richtung Eisklammsund. Wir suchten Heim und Schutz auf der blauen Eleganz, einem großen Kodanschiff, doch es war einfach zu wenig Platz für alle. So wanderten wir weiter, bis wir hier in den Schauflerschreckklippen ankamen. Wir bauten unsere Zelte auf und gingen auf die Jagd. Doch auch hier kamen irgendwann die ersten Söhne Svanias an und begannen uns anzugreifen. Wir wehrten uns tapfer und kämpften für unsere neue Heimat. Doch dann passierte das Unglück. Eines Tages kam ich von der Jagd zurück und mein Sohn, reißende Welle, mein ganzer Stolz, meine ganze Liebe, war verschwunden. Wir suchten ihn überall, konnten ihn aber nicht finden. Nach Wochen der Verzweiflung verstand ich, dass er jetzt bei Koda ist. Alle meine Gefühle und meine Hoffnung verwandelten sich in Wut, Trauer und Verzweiflung. Koda hatte mir das Wichtigste in meinem Leben genommen. In dieser Situation kamen ein Mensch, ein Silvari und ein Norn hier an. Alle drei waren ziemlich beladen. Sie wünschten für eine Nacht eine sichere Unterkunft und wir gewährten sie ihnen. Der Norn erzählte, dass er hier ganz in der Nähe ein Kinderheim besuchen will. Er hätte extra Spielzeug gesammelt, um es den Waisenkindern zu geben.
Er ist ein Dieb, ein hundsgemeiner Dieb!
Schreit Althea in diesem Moment dazwischen. Praga legt beruhigend eine Pfote auf Altheas Kopf und gibt gefolgt von der Nacht ein Zeichen weiterzuerzählen. Es dauerte nicht lange, bis die Gruppe in Streit geriet. Ich verstand nicht, worum es ging, nur, dass es bald zu Handgreiflichkeiten kam. Der Norn hob eine Keule und wollte gerade auf den Menschen einschlagen, als dieser sich plötzlich verwandelte. Seine Augen leuchteten hellgrün auf und er verschwand, um nur einen Augenblick später auf den Schultern des Norn zu erscheinen. Seine Finger waren wie Dolche, die sich tief in den Körper des Norn drückten. Ein letztes Aufstöhnen und der Koloss sackte in sich zusammen. Als der Silvari sah, was passiert war, schnappte er sich die Säcke von Kundrak und seinen eigenen und rannte wie der Teufel. Der Mensch jedoch ging in die Knie und ich sah, dass seine Füße wie Wurzeln waren, die sich tief ins Erdreich gegraben hatten. So verharrte er etwa eine halbe Stunde, bis sich diese Wurzeln wieder aus dem Erdreich herauszogen und sich in normale, menschliche Füße verwandelten. Dann stand er auf, schaute mich an und sagte: Sprich mit niemandem darüber. Wenn du leben willst, erschaffe eine Illusion von dem Norn, der hier war. Gib ihm den Namen Kundrak und lass ihn ruhig in der Ecke sitzen. Er muss nicht reden, nur da sein. Aus Angst tat ich, was der Mensch sagte. Ich nahm mein Zepter und erschuf die Illusion von Kundrak. Wenig später verschwand der Mensch und eine Woche später seid ihr nun hier aufgetaucht. Sagt, werdet ihr mich töten?
Praga schaut die Kodan an. Ist es das, was du willst? Willst du getötet werden, um deinem Sohn wieder nahe zu sein? Es dauert einige Zeit, bis die Kodan antwortet. Mein Sohn wird wiedergeboren werden, aber ich hätte ihm gerne noch vieles gesagt und gezeigt. Vielleicht hätte ich so eine Chance, ihm noch etwas mitzugeben, bevor er das nächste Leben betritt. Ich vermisse ihn so sehr. Praga schaut Althea an, dann Gruff und Jill, um anschließend an ihrem Sohn Slauk hängen zu bleiben. Dann fängt Praga an zu erzählen. Ich kenne einen Kodan, der sich um die Position der Stimme Kodans beworben hatte. Er unterlag im Kampf seinem Mitbewerber. Daraufhin zogen wir einige Zeit gemeinsam durch den Eisklammsund bis hin zu den Feuerherzhügeln. Dabei konnte ich einem Todesritual der Kodan beiwohnen. Du kennst das Shadara? Das Todesritual der Kodan? Ruft gefolgt von der Nacht überrascht aus. Ich durfte teilnehmen und assistieren, kommt die Antwort von Praga.
Was ist dieses Todesritual? Fragt Althea.
In einer Vollmondnacht, dann, wenn die Monde am höchsten stehen, müssen 3-mal Thymian, 2-mal Minzblätter und 5 frische Winterbeeren miteinander vermischt werden. Dazu kommt eine Fiole mit kraftvollem Blut. Das Wichtigste ist jedoch, dass ein Stück Fell von der Person, die gestorben ist, als letztes mit beigegeben wird.
Bäh, was für eine ekelhafte Mischung ist das denn?
Ruft Althea und schüttelt sich. Praga berichtet weiter. Der Teil der Familie, die dies trinkt, nachdem es 4x4 Minuten über einem offenen Feuer erhitzt wurde, kann mit seinem Kind ein letztes Mal Kontakt aufnehmen, vollendet gefolgt von der Nacht den Satz. Lass uns für dich die Vorbereitungen treffen, meint Praga. Wir haben morgen Abend Doppelvollmond. Nutz die Zeit zur rituellen Waschung. Die Kodan steht auf und schaut sie von oben herab an. Warum tut ihr das für mich? Und Praga antwortet, weil bald Wintertag ist. Gefolgt von der Nacht versteht diesen Satz nicht und auch nicht den Sinn, aber sie hat zum ersten Mal wieder Hoffnung. Jill, du besorgst tief im Süden bis morgen früh 3-mal Thymian und 2-mal Minzblätter. 5 frische Winterbeeren habe ich noch. Slauk, du besorgst mit Gruff eine Fiole mit kraftvollem Blut. Althea, du und ich, wir machen aus Pflanzenfasern besondere Schnüre, die wir gefolgt von der Nacht für das Ritual an ihre Arme und an ihren Hals legen müssen. Diese Schnüre werden ihr Anker sein, wenn ihr Geist in den Nebeln wandert, um sich dort mit ihrem Sohn zu treffen. Wenig später löst sich die Gruppe auf und jeder macht sich an die Arbeit. Althea versucht sich ihren Frust nicht anmerken zu lassen. Wieder haben sie Schafe ja nicht gefunden und es gibt offensichtlich im Augenblick keine heiße Spur. All die Abenteuer, all die Gefahren, die sie auf sich genommen hat, für nichts und wieder nichts. Konzentrier dich, mahnt Praga. So vergehen Stunden, in denen sie aus Pflanzenfasern Schnüre drehen. Dabei bestreicht Praga diese Schnüre immer wieder mit einer Art von Fett. Abends, als Althea und Praga am Lagerfeuer sitzen, kommt gefolgt von der Nacht zu ihnen. Ich möchte euch danken. Du hast gesagt, ihr macht es, weil bald Wintertag ist. Ich weiß nicht, wer oder was dieser Wintertag ist, aber er muss sehr mächtig sein. Das Holz im Lagerfeuer knackt noch ein wenig, bis die drei wenig später einschlafen. Am nächsten Morgen kommt als erstes Jill wieder zurück ins Lager. Er hat wie gewünscht 3-mal Thymian und 2-mal Minzblätter mitgebracht. Während er sich schlafen legt, nimmt Praga einige der Schnüre und hält sie ins Feuer.
Sie verbrennen ja gar nicht, wundert sich Althea.
Sie müssen genau 13 Sekunden im Feuer liegen. Dann bekommen sie durch das Fett eine harte Kruste, welche die Bänder noch stabiler macht, erklärt Praga.
Was passierte damals bei dem Shashadur, bei dem du dabei warst?
Nein, Althea, es heißt Shadara, erklärt Praga nachsichtig. Eine Kodan hatte damals ihren Mann verloren. Sie hatte sich bei ihrem letzten Treffen heftig gestritten und konnten sich durch seinen Tod nicht mehr versöhnen. Sie wollte Kontakt aufnehmen und Frieden schließen. Und hat es funktioniert? Ja, sie bekam Kontakt zu ihrem Mann und beide konnten sich aussöhnen. Doch die Zeit reichte gerade so. Die Grenze zu den Nebeln einzureißen kostet viel Kraft und es hat einen hohen Preis. Was meinst du damit? Fragt Althea. Du kannst maximal 5-mal trinken. Der erste Schluck gibt dir die Kraft, die Barriere zu den Nebeln zu durchbrechen. Und um dich 30 Minuten dort aufzuhalten. Aber es kostet neben den Zutaten noch einen weiteren Preis. Jeder Schluck kostet dich 10 deiner Lebensjahre. Erschrocken steht Althea auf. Wie kann das sein? Die Barriere wird von Seelen gebildet, die nach dem Glauben der Kodan ohne Hoffnung auf Wiedergeburt sind. Wenn ein Lebender nun versucht, diesen Wall aus hoffnungslosen Seelen zu durchbrechen, nehmen sie demjenigen etwas von seiner Lebensenergie, um sich selber zu stärken und wieder Hoffnung zu geben. Spätestens nach dem 5. Schluck bist du so geschwächt, dass du durch die Barriere nicht mehr zurück zu den Lebenden kommen kannst. Es dauerte 4 Schlucke, bis sich beide ausgesöhnt hatten. Die Kodan sah anschließend aus wie eine 100-Jährige. Ich habe so etwas nie wieder gesehen. Es war schrecklich. Aber warum hast du denn diesen Vorschlag gemacht? Fragt Althea. Weil der Schmerz des verlorenen Kindes gefolgt von der Nacht bald in den Tod getrieben hätte. Wir sind ihre einzige Hoffnung. Gegen Nachmittag kommen Slaug und Gruff wieder am Kodanlager an. Ihre Rüstungen hängen an einigen Stellen in Fetzen und sie bluten, aber sie haben die Fiole mit Kraft von dem Blut. Althea will neugierig fragen, aber als sie in die müden Gesichter sieht, holt sie nur ein Tuch und beginnt bei Slaug das Fell zu reinigen. Als die Sonne untergeht, stößt gefolgt von der Nacht zu der kleinen Gruppe. Sie hat sich, so wie es Vorschrift ist, in mehreren Phasen und Ritualen gewaschen und ist nun bereit. Die Gruppe geht schweigend nach oben, direkt an den Rand des Berges. Aus der Erde kommen 3 Baumstümpfe, die jetzt wichtig werden. Praga beginnt mit den Schnüren, die Althea und sie hergestellt haben, die Hände der Kodan an einen Baumstumpf zu binden. Am zweiten befestigt sie den Hals. An den letzten Baumstumpf binden sie die Füße. Dann zündet Praga ein Feuer an, beginnt die Zutaten zu mischen. Es brodelt und dampft, und als die letzte Zutat in den Topf geworfen wird, ein Stück Fell von reißender Welle, glaubt Althea sogar Schatten um den Topf tanzen zu sehen. Aber das war natürlich Blödsinn. Es ist soweit. Beide Monde Tyrias stehen direkt senkrecht und in voller Größe am Himmel. Praga fragt, bist du bereit? Ist es dein freier Wille, in den Nebel zu gehen und deinen Sohn zu suchen? Gefolgt von der Nacht antwortet, ich bin Mutter. Was gibt es Größeres, als ein eigenes Kind zu schützen? Ich will es von ganzem Herzen. Praga nimmt den Topf und führt ihn an die Schnauze der Kodan. Gefolgt von der Nacht nimmt einen Schluck und windet sich anschließend wie in Krämpfen. Sie schreit und tobt und plötzlich wird sie still. Althea beobachtet das Ganze mit vor Schreck geweiteten Augen. Sie kann im Mondlicht erkennen, wie gefolgt von der Nacht altert. Da macht die Kodan die Augen auf, die jetzt rot leuchten, und sie spricht. So viel Hoffnungslosigkeit. Ich hätte beinahe die Barriere nicht durchbrechen können. Ich rufe jetzt meinen Sohn. Bitte, wartet ab, stört mich nicht. Sekunden werden zu Minuten, in denen nichts passiert. 10 Minuten, 20 Minuten. Die Kodan liegt mit offenen, rot leuchtenden Augen einfach nur da. In der 27. Minute passiert es. Ich habe ihn. Ich sehe reißende Welle. Er kommt auf mich zu. Schnell, ich brauche den nächsten Schluck, sonst verliere ich ihn. Praga nimmt den Topf und führt ihn der Kodan wieder an die Schnauze. Hastig nimmt sie einen Schluck. Der Körper bäumt sich auf und windet sich in Qualen und wieder sieht Althea, wie der Körper älter wird. Das Fell verfärbt sich. An manchen Stellen verschwindet es ganz. Es ist gruselig. Reißende Welle, mein Sohn, bitte sag mir, was passiert ist. Und Reißende Welle fängt an zu erzählen. Gefolgt von der Nacht, bist du tot? Nein, mein Kind, ich bin durch die Nebel gereist, um dich zu suchen. Was ist passiert? Es tut mir leid, ich war unvorsichtig. Ich war am Dom des verdorbenen Eises bei den Söhnen Svanirs. Ich wollte wissen, wann sie uns wieder angreifen und versuchte sie deshalb auszuspähen. Da packte mich von hinten ein Veteran. Ich versuchte zu fliehen, konnte seinen Kräften aber nicht entkommen.
Er brachte mich in den Dom und dort fragte mich ein Svanir-Priester, ob ich bereit sei, Jormag zu dienen. Als ich dies ablehnte, meinte er nur, dass Jormag dann keine Verwendung für mich habe. Er holte einen Dolch hervor und... Da bricht die Stimme ab. Gefolgt von der Nacht spürt den Sog, der sie wieder zurückziehen will ins Reich der Lebenden. »Schnell, gib mir noch einen Schluck!« ruft die Kodan und Praga nimmt den Topf. Althea kann den Anblick des Folgenden nicht mehr ertragen und dreht sich einfach weg. Wieder bäumt sich der Körper auf und Althea hört das Stöhnen. Reißende Welle spricht weiter. »So liege ich immer noch im Dom des verdorbenen Eises der Svanir. Ich bitte dich, Mutter, hole meinen Körper dort raus und verbrenne ihn, sodass ich reinen Herzens Koda gegenübertreten kann.« Der Körper der Kodan macht wie zur Bestätigung eine Bewegung mit beiden Armen. »Wie ich sehe, hast du Freunde gefunden. Freunde, die reinen Herzens sind, die aber eine große Last auf ihren Schultern tragen. Ich kann ihnen vielleicht helfen. Ich habe hier in den Nebeln einen Freund gefunden. Er heißt Kundrak.« In diesem Moment dreht sich Althea schlagartig um und auch alle anderen schauen gebannt auf die Kodan. »Was hat Kundrak uns zu sagen?« stellt Praga die Frage, die alle beschäftigt. »Kundrak hat eine Botschaft für Slauk, Seelenreißer.« Eratos Mento hat uns alle verraten. Er dient einer dunklen Macht, die jede Freude und jedes Glück verhindern will. Es tut mir leid, mein Freund. Ninian und ich wussten nicht, wer von euch beiden es war. Als ich bemerkte, dass meine Nachforschungen zu offensichtlich waren, war es zu spät. Es kam zum Streit und er tötete mich. Slauk, mein Freund. Die Stimme der Kodan wurde immer leiser. Finde das Buch.
Welches Buch?
Ruft Slauk erschrocken.
Wo soll ich suchen?
Im Dom. Der Kleine wird dir den Weg weisen.
Kundrak? Kundrak!
Slauk schreit seinen Namen, aber die Kodan antwortet nicht mehr. Langsam entschwindet das Rot in ihren Augen und Praga wird schlagartig lebendig. Sie zieht rhythmisch an den Bändern. Zuerst an denen, die an den Beinen befestigt sind, dann an den Armen und zuletzt an den Halsbändern. Der Rhythmus wird ihr den Weg zeigen, zurück in das Reich der Lebenden. Minuten vergehen. Praga lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und zieht immer wieder an den Schnüren. Nach über 2 Stunden wacht, gefolgt von der Nacht, endlich wieder auf. Sie ist um Jahre gealtert und trotzdem glänzen ihre Augen. Ich konnte einen Teil meiner Erfahrungen und meines Wissens auf reißende Welle übertragen. Wenn er bereit ist für sein nächstes Leben, wird er es nicht unvorbereitet und leer beginnen müssen. Doch an euch habe ich noch eine Bitte. Geht mit mir zum Dom und holt dort meinen Sohn, auf dass er seinen Frieden finden kann.
Worauf du dich verlassen kannst,
tönt Althea sofort.
Ich will wissen, was in diesem Buch steht, das Kundrak erwähnt hat.
Die Sonne geht gerade auf und eigentlich wäre es die ideale Zeit gewesen, um aufzubrechen. Aber nach den Strapazen der Nacht sieht selbst Althea ein, dass es Sinn macht, wenigstens 4 Stunden zu schlafen, etwas zu essen und erst danach aufzubrechen. So dauert es nicht lang, bis alle in den Zelten liegen und eingeschlafen sind. Die Schreie von 2 Eulen in der Nähe wecken Althea. In ihrem Kopf herrscht das totale Durcheinander und sie versucht alles, um dieses Durcheinander zu ordnen. So viel hatte sie erlebt. Am meisten hatte sie das Verhalten von Gefolgt von der Nacht beeindruckt. Eine Mutter, die ihr Leben und ihre Lebenszeit opfert, um ihrem Kind noch etwas auf den Weg zu geben. Das war Liebe.
Ich glaube, sie vermisst ihren Sohn genauso oder sogar noch mehr als ich, Shafia. Uns beiden ist etwas geraubt worden, aber sie hat ihren Zorn auf Koda gegen Liebe austauschen können. Ob ich das wohl auch schaffen werde?
In diesem Moment öffnet sich das Zelt und die Schnauze von Praga kommt in das Zelt. Ah, wie ich sehe, bist du wach. Komm zu uns ans Feuer. Wir essen und dann ziehen wir los. Althea nickt Praga zu und wenig später verlässt sie das Zelt, um mit den anderen zu essen und sich auf den Kampf vorzubereiten. Es wird Blut fließen und Althea hofft, dass es kein Blut aus ihrer Gruppe sein würde. Die Gruppe um Althea, Praga, Slauk, Jill, Gruff und gefolgt von der Nacht wurde noch durch 2 weitere Kodan verstärkt. Als die Sonne dann ihren höchsten Stand erreicht, zieht die Gruppe in Richtung Süden. Schon von weitem sehen sie die Zähne verdorbenen Eises hoch in den Himmel ragen. Zusammen schaffen sie es zu einem Dom mit einer Höhle und das, was sie verbirgt, ist ihr Ziel. Verborgen von den Zähnen liegt die Leiche von reißender Welle. Doch die Zähne allein sind nicht das Hindernis. Dazu kommen Söhne Svanirs und Eisbrotwölfe. Als Einheit, wie unsichtbar miteinander verbunden, legen sie los. Erst sind es zwei Söhne Svanirs, die sie aufhalten wollen. Dann kommt ein Eisbrotwolf dazu. Althea spürt seinen Eisatem an ihren Händen und beinahe will sie ihren kleinen Dolch fallen lassen. Doch da nimmt Prager ihre Hand und zusammen halten sie den Dolch fest und stoßen mit aller Macht in die Flanke des Eisbrotwolfes. Ein letztes ersticktes Heulen und die Kälte lässt nach. Schon geht es weiter. Die Kodan wirbeln mit ihren großen Hämmern umher und was nach dieser Attacke noch steht, fällt den Draufgängern in der Gruppe wenig später zum Opfer. Es sieht so aus, als wäre die Schlacht schneller beendet als gedacht, als es plötzlich einen ohrenbetäubenden Knall gibt. Einer der Zähne aus verdorbenem Eis, die den Eisdom bilden, wird von innen weggesprengt und zum Vorschein kommt ein verdorbener Champion Kodan. Gefolgt von der Nacht schreit auf. Nein, das kann nicht reißende Welle sein! Prager legt ihre Hand auf die Schultern von Gefolgt von der Nacht. Nein, es ist nicht dein Sohn. Schau ihn dir genau an. Dieser Kodan ist voll ausgewachsen. Er will dich verwirren. Richte deinen ganzen Zorn auf ihn. Er steht für alles, was deinen Sohn getötet hat. Gefolgt von der Nacht nimmt ihren Hammer und Althea sieht in diesem Moment den Glanz in den Augen der Kodan. Es war ein kaltes, gefährliches Glitzern. Sie will töten. Gefolgt von der Nacht läuft los. Ein Kodan-Kampflied auf den Lippen und die ganze Gruppe stürmt mit. Etwas im Kopf von Althea wird ausgeknipst. Sie hört das Lied und es gibt ihr Kraft. Sie hört das Lied und fühlt sich mächtig. Sie hört das Lied und vergisst alle Hemmungen. Der Dolch in ihrer Hand und ihr Körper sind eins. Hämmer, Stäbe, Großschwerter und ein Dolch schlagen, prügeln und stoßen gleichzeitig auf und in den Körper des Champion Kodan. Dieser bleibt stehen, als sei er gegen eine Wand gelaufen. Seine Augen werden groß und er ruft: Jormag, hilf mir! Doch die Macht des Drachen verlässt ihn und so kippt er um und fällt in den Schnee. Die Gruppe kommt nach dem Kampf nur langsam wieder zu sich. Sie wachen auf, als ob sie in Trance gewesen wären. Prager setzt sich in Bewegung und hebt ihren Arm. Dort entlang, wir müssen in den Dom. Wenig später finden sie die Leiche von reißender Welle. Gefolgt von der Nacht setzt sich neben ihn und hält seine linke Pfote. Die rechte Pfote zeigt merkwürdig nach oben. Althea folgt dem Weg und sieht oben in einer Lücke zwischen den Zähnen ein Buch. Dort! Ruft sie ganz aufgeregt. Das muss das Buch sein, das Kontrakt gemeint hat! Jill nimmt seinen Bogen und schießt einen Pfeil in die Decke und zieht sich hoch, um das Buch zu holen. Als er wieder runterkommt, übergibt er Althea ein ledergebundenes Buch, in dem viele Seiten durch Feuchtigkeit schon unleserlich geworden sind. Lass uns zurückgehen und zusammen in das Buch schauen, meint Prager. Althea nickt nur und verstaut das Buch in ihrer Tasche. Als sie dem Dom den Rücken kehren, schließt sich die Lücke bei den Zähnen wieder. Es sieht so aus, als ob ein Raubtier wieder auf Beute lauert und wartet, wann es den nächsten schwachen Geist verführen kann. Als die Gruppe wieder bei den Zelten oben am Berg ankommt, wird reißende Welle als erstes aufgebahrt. Seine Zeremonie wird erst in der Nacht stattfinden. So bleibt Zeit genug, in das Buch zu schauen. Die Char und die kleine Asura versammeln sich um das Lagerfeuer und Althea schlägt die ersten Seiten auf. Oft sind durch den Wasserschaden nur noch Bruchstücke zu erkennen. Manchmal ganze Sätze und manchmal auch ganze Seiten. Tagebuch von Kundrak, dem stolzen Norn. Jahreszeit des Kolosses, 302. Tag, 1329 NE. Slauk. Delle. Merkwürdig. Jahreszeit des Kolosses, 306. Tag, 1329 NE. Beweis. Letheus. Gefahr. Erde. Eratos. Jahreszeit des Kolosses, 307. Tag, 1329 NE. Warnen. Gefahr. Letheus. Tod. Jahreszeit des Kolosses, 312. Tag, 1329 NE. Ich bin ein Narr. Ich hätte es erkennen müssen, doch ich war blind. Ninian und seine Habgier. Ich habe ihn gewarnt und ihn gleichzeitig um Hilfe gebeten, aber er will nicht hören. Nach dieser Saison will er sich auf die Insel des trauernden Steins zurückziehen und bei den Lautlosen leben. Jahreszeit des Kolosses, 313. Tag, 1329 NE. Wir werden benutzt und Ninian ist das egal, solange er seinen Anteil an der Beute bekommt. Ich verstehe ihn nicht mehr. Ich hätte es Slaug vertrauen sollen, aber... Jahreszeit des Kolosses, 314. Tag, 1329 NE. Heute Abend werde ich Eratos zur Rede stellen. Ich hoffe, Ninian stellt sich auf meine Seite, sonst bin ich tot. Ob er weiß, was passiert, wenn er mir nicht hilft? Auch er hat etwas bei seiner Beute, was Eratos will. Ihr Geister der Wildnis steht mir bei. Damit endet der erkennbare Teil. Slaug schaut in diesem Augenblick ziemlich nachdenklich von einem zum anderen. Ich weiß, ihr wollt Antworten von mir, aber ich kann euch keine geben. Ihr habt selber gehört, Kondrak hat mir aus welchen Gründen auch immer nicht getraut.
Wer oder was ist Letheos? Fragt Althea.
Slaug schüttelt den Kopf. Den Namen höre ich das erste Mal. Was könnte Kondrak gemeint haben mit »Wir werden benutzt« und was bedeutet auch »Er hat etwas, was Eratos will«, fragt Praga weiter. Ich weiß es nicht. Und das Bedauern in Slaugs Stimme klingt echt. Ich weiß nur eines, Kondrak muss mit Ninian darüber gesprochen haben. Im Tagebuch steht, ich habe ihn gewarnt und ihn gleichzeitig um Hilfe gebeten, aber er will nicht hören. Das bedeutet, Ninian kann unsere Fragen beantworten. Meint Slaug und Althea ruft sofort hinterher.
Wahrscheinlich hat er meine Schaffe ja.
Also gut, heute Nacht bestatten wir reißende Welle, wie die Sitten der Kodan es vorschreiben. Danach reisen wir weiter. Weiß einer von euch, wo die Insel des trauernden Steins ist? Alle verneinen, bis auf Gruff. Der alte Charles zieht seine Lefzen hoch und grinst vergnügt vor sich hin. Dort, wo das junge sprechende Gemüse seine ersten Schritte tut und mit weicher Rinde ausgestattet ist, dort liegt unser Ziel. Wir müssen in den Caledon-Wald,